Demnächst werden sicher wieder einige Kolleginnen oder Kollegen schreiben, ganz Berlin sei im Berlinale-Fieber, was in einer Metropole ja sowieso nicht geht. Die Filmfestspiele werfen ihre Schatten voraus und zu den Schatten gehört auch die dauernde Frage, wie es nach 125 Jahren Kino eigentlich weitergeht mit dieser audiovisuellen Erzählform. Herzlich willkommen zum Forum im rbb24 Inforadio aus der Galerie Subjekt Objekt in Berlin-Schöneberg. Mein Name ist Harald Asel. Das Kino hat Zukunft, aber welche? Frage ich meine Gäste. Bei uns ist Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin der Berlinale. Volker Schlöndorff, Filmregisseur, Filmproduzent. Letztes Jahr kam der Dokumentarfilm Der Waldmacher in die Kinos. Johanna Bergel ist Director Development bei Wiedemann und Bergfilm, unter anderem Produzentin für den gerade gestarteten Film Die drei Fragezeichen Erbe des Drachen. Und bei mir ist der Filmkritiker von rbb24 Inforadio, Alexander Soyer. Wir wollen über Filme reden und wo wir sie zu sehen kriegen, was sie uns über die Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte, erzählen und wo wir uns genau darüber austauschen können. Ein Filmfestival scheint ein richtiger Ort dafür zu sein, Mariette Riesenbeck. Aber auch so ein großes Filmfestival wie die Berlinale, verlaufen sich nicht da die ganzen Menschen, die miteinander darüber reden sollten?
Berlin ist eine sehr große Stadt mit fast 4 Millionen Einwohnern. Dann kann man nicht ein kleines Festival anbieten und schon gar nicht bei den vielen Themen, die es gibt, über die man sprechen kann. Ich glaube, dass die Kinos, die wir über die ganze Stadt verteilt haben, alle auch ihr Stammpublikum bilden können und dass man sich da dann treffen kann, um sich zu unterhalten, wenn man sich da nicht am Potsdamer Platz trifft.
Volker Schlöndorff, Sie haben gerade im Tagesspiegel über die Berlinale geschrieben. Mit der Berlinale ist es wie mit Hertha und dem BER. Etwas stimmt nicht und keiner weiß genau wieso. Seit ich 1986 nach Berlin gekommen bin, rätseln alle darüber, ob das mit der Berlinale noch was wird oder jemals was war. Das könnte also auch Folklore sein.
Ja, also ich kann nur sagen, noch ein paar Jahre vorher, ich glaube 1966 war ich zum ersten Mal, da war es noch im Zoopalast und war es noch im Sommer und damals hat schon irgendwas nicht gestimmt. Das kommt natürlich darauf an, stimmen, ja, was erwartet man? Das ist von der Erwartungshaltung und das ist das Problem mit Berlin. Alle wollen es immer mit Cannes oder Venedig vergleichen. Ja, das sind aber Badekurorte mit großen Hotels, die die Festivals erfunden haben, um die Hotels zu füllen außerhalb der Saison. Da ist es sehr leicht, zusammenzukommen und eine Gemeinschaft zu bilden. In einer Großstadt wie Berlin, wie Sie schon sagen, verläuft sich das einerseits selbstverständlich und außerdem ist halt das Publikum ein Großstadtpublikum und nicht ein Badeortpublikum. Das heißt, es ist ein kritisches Publikum. Und daran muss dann jedes Mal das Festival, jedes Jahr muss das Festival wieder Abitur machen.
Johanna Bergel, während dieser 11 Tage kann man sagen, ist natürlich die Filmbranche ein bisschen im Ausnahmezustand. Das Medieninteresse ist auch sehr stark, selbst für Dinge, die den Rest des Jahres nie besprochen werden. Und dann kommen wieder die Mühen der Ebene. Erzählt also so ein Festival gar nicht die Wahrheit über den Zustand der Filmbranche bei uns?
Also erstmal ist es tatsächlich so, das, was ganz toll ist an der Berlinale und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt nach 3 Jahren auch wieder endlich wirklich vor Ort sind und zusammen und gemeinsam feiern können, beziehungsweise das Kino, den deutschen Film und Serien und internationale Produktionen und natürlich auch unsere Branche, weil wir haben es nicht einfach gehabt die letzten Jahre. Ich weiß noch, vor 3 Jahren stand kurz ein, also kurz bevor ein Filmstart von uns, Narziss und Goldmund. Ich habe damals noch für die Sony gearbeitet und wir sind tatsächlich wirklich kläglich ersoffen an Corona. Also es ist tatsächlich so, dass wir am Donnerstag gestartet sind, am Freitag gingen die Kinos zu. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade wieder auf so einem Moment sind, in so einem Moment sind, wo das Kino sich wieder einigermaßen erholt. Wir schreiben wieder bessere Zahlen. Avatar hat tatsächlich da auch Ganzes geleistet, um das Kino auch wieder in die Köpfe der Menschen zu bringen. Aber auch die deutschen Filme haben es einfach seit dem Herbst einfacher und es wird wieder ins Kino gegangen. Die Leute haben wieder Lust, gemeinsam etwas zu erleben. Und klar, die Berlinale mag da so ein Ausnahmezustand sein, aber zumindest ist es ein gutes Vorzeichen, also sowohl der deutsche als auch der internationale Markt, dass das Kino Kino weiter bestehen bleibt und dass es an Relevanz nicht verliert. Aber es müssen natürlich, wir müssen sehr viel genauer gucken, was funktioniert im Kino, warum funktionieren Dinge im Kino. Und ich komme von der Filmwoche, die war vor 2 Wochen, da haben die ganzen Verleiher im Endeffekt ihr Programm für dieses Jahr vorgestellt. Da sieht man ganz genau, wie vorsichtig die Branche ist, aber wie genau man eben auch sein muss in der Auswahl der Themen.
Für so einen Filmjournalisten Alexander Soyer ist das Festival ziemliche Knochenarbeit. Ansonsten machst du das Jahr über das, was viele andere auch machen. Du guckst dir das Ganze nicht in einem Gebäude an, sondern die meisten Filme online. Vermisst du da was oder hat sich das inzwischen so eingespielt, dass du sagst, es ist eigentlich völlig wurscht, auf welche Art und Weise ich Filme gucke?
Nee, also wurscht ist das auf jeden Fall nicht. Also Kino, den Unterschied muss man grundsätzlich wirklich festklopfen, ist was komplett anderes als zu Hause zu schauen. Und da kommt, glaube ich, auch der große Unterschied zwischen Streaming, Fernsehangeboten und eben dem Kinoerlebnis einfach aus rein physikalischen Gründen letztlich. Man entscheidet sich, irgendwo hinzugehen, geht hin, der Raum wird dunkel gemacht und man überlegt sich zweimal, ob man auf Toilette geht oder nicht. Und man hat automatisch eine Konzentration, hat vielleicht noch andere Menschen dabei, mit denen man sich austauschen kann. Man hat sich vorher überlegt, warum man es macht. Man gibt Geld dafür aus. Also all das sorgt schon selber bei einem für eine viel, viel größere Aufmerksamkeit und natürlich auch eine viel, viel stärkere Wahrnehmung. Und ich sage halt auch immer, das, was den großen Unterschied macht, selbst wenn ich jetzt zu Hause eine Leinwand hätte, ist der Ton. Das ist etwas, was einen viel stärker in so einen Film hineinbringt. Für mich ist Kino auch wirklich, und das finde ich dann auch das Großartige an der Berlinale, ja, so ein demokratisches, internationales Erlebnis einfach, wo man mit anderen Menschen ist und wo jeder hineingeht. Und das ist das, was ich auch wirklich in den letzten 3 Jahren sehr, sehr vermisst habe. Und gebe aber natürlich zu, ich gucke sehr viel zu Hause auch. Und es ist deutlich, deutlich mehr geworden, weil natürlich auch der Aufwand, immer wieder wohin zu gehen, in meinem Fall jetzt etwas größer ist, weil ich es doch etwas regelmäßiger tue.
Nun könnten wir natürlich sagen, da haben vielleicht doch nicht nur die Jüngeren, vielleicht auch schon manche Ältere inzwischen, die früher viel ins Kino gegangen sind, das vielleicht gar nicht mehr so stark vermisst wie zu anderen Zeiten. Volker Schlöndorff, Sie waren mit dem Waldmacher viel unterwegs. Das heißt, Sie haben so einen Blick in der Fläche, wie Menschen bewusst kommen, um vielleicht mit Ihnen auch darüber zu diskutieren. Kommen wir vielleicht wieder in eine Situation wie vor Corona? Das heißt, dass also all das von Streaming so als schönes Nebenbei genutzt wird? Oder ist doch so die Notwendigkeit, in einem gemeinsamen Raum gemeinsam einen Film zu schauen, verflüchtigt sich das?
Nein, das verflüchtigt sich gar nicht. Das war tatsächlich, bin ich in 50 Kinos in 44 Städten in Deutschland von Norden nach Süden, Ost, West gefahren, um diese Diskussion mit dem Publikum jeden Abend zu führen. Also für mich war das ein Geschenk, weil ich habe den Glauben ans Kino wieder gewonnen. Und das Publikum war auch sehr dankbar. Die waren auch immer alle da und haben alle bestätigt, wir waren seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren nicht mehr im Kino. Die Kinobesitzer haben gesagt, wir hatten seit Jahren kein volles Haus mehr. Und es ist doch ganz was anderes. Denn wenn ich die Filme zu Hause sehe, im Streaming, dann weiß ich am nächsten Morgen nicht mehr, was ich gesehen habe. Aber ein Film, den ich im Kino gesehen habe, wo ich bewusst hingegangen bin, der prägt sich mir ein. Das ist vielleicht nur für eine gewisse Generation so. Andere erinnern sich vielleicht besser. Also das ist einmal, dass sich das universell überall bestätigt hat. Aber am nächsten Tag war dann wieder niemand mehr in den Kinos. Das heißt, sie sind gekommen, weil an dem Abend, wo ich dann da aufgetreten bin, bei aller Bescheidenheit, war das halt ein Ereignis. Und am nächsten Abend, wenn sie da alleine hingehen und es sind nur 5 Hanseln mit im Saal, dann sagen sie sich natürlich, ich habe mich wohl in der Adresse geirrt. Ja. Warum sind nicht alle anderen da? Das heißt, wenn man heutzutage ins Kino geht, sind die, die nicht da sind, einem präsenter als die, die neben einem sitzen. Und das Kino sollte aber davon leben, dass man ja ein Gemeinschaftserlebnis hat. Und dann potenziert sich's. Und da ist genau eben die Sache, es gibt Kinos, die schaffen das. Das hängt ganz, ist wie mit dem Gastwirt. Wenn der Wirt da ist und gut ist, dann kommen die Leute. Und wenn das irgendwie so ein anonymes Lokal ist und ist vielleicht preisgünstig, aber es ist eigentlich kein Wirt und hat kein Image, dann geht man auch nicht hin. Und so leben heute, glaube ich, ein Drittel der Kinos, denen geht es sehr gut, der Arthouse-Kinos, weil die einen Gastgeber haben. Manchmal empfängt er einen sogar mit Krawatte am Eingang, in Rendsburg zum Beispiel, ein sehr nettes älteres Ehepaar, da ist immer voll und manchmal ist es eben nur so eine Abspielstätte und dann ist es tote Hose. Also es ist nicht der Film, der sich neu erfinden muss, sondern die Kinos müssen sich neu erfinden.
Was kann bei dieser Neuerfindung ein Festival wie die Berlinale beitragen? Weil Sie haben das Problem ja nicht. Die Leute kommen und gucken, wofür gibt es eigentlich noch eine Karte? Na, dann gehe ich halt mal in diesen Film in einer ganz fremden Sprache mit englischen Untertiteln sonntags morgens um 10 Uhr. Also habe ich oft erlebt, da sind die Kinos trotzdem voll. Und den hätten Sie sich nie beim Streaming ausgesucht, aber Sie sind dahin. Also was kann so eine Berlinale auch anbieten an drumherum, was sich dann im Alltag auch wieder fortsetzt?
Na, die Frage ist, das mit dem Alltag fortsetzen, das stimmt total. Also erstmal sind natürlich die Filme, die wir zeigen, sind immer Premieren. Das heißt, es ist was Neues und es ist auch was Kuratiertes. Das ist auch, was Volker sagt, der Kinobetreiber, der sein Programm gut gestaltet und der Gastgeber ist, der ist erfolgreich. Und das Programm, was kuratiert wird, wo die Menschen denken, da hat jemand sich was dabei gedacht, hat das zusammengestellt. Das ist nicht ein rein kommerzieller Wert von dem Film, sondern auch irgendwie ein inhaltlicher Wert, ein kuratorischer Wert, den Film zu schauen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der andere ist eben, man nimmt teil an einem Event, an einer Veranstaltung, die auch sehr wahrgenommen wird, von der ganzen Welt irgendwie wahrgenommen wird. Wie wir das über das Jahr ins Kino transportiert bekommen, ist die große Frage. Wir sind dazu auch im Austausch mit Kinos, wie man dieses Berlinale-Label, dieses Gefühl, es ist was Besonderes, länger mitnehmen kann. Aber genau das ist die schwierigere Frage. Wie können Kinos dieses kuratierte Programm, es ist Besonderes, mitnehmen und daraus was Eigenes machen?
Johanna Bergel nickt. Ist das auch sozusagen bei denjenigen, die Filme produzieren, immer eine Frage, wie kriegen wir das dann anschließend in eine Präsentationsform, die auch dem Inhalt des Films, egal worum es da jetzt geht, auch entsprechen kann?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, ganz wesentlich ist das, was Volker Schlündorf auch gesagt hat, dass man im Endeffekt ein Event aus diesem Kinobesuch auch macht. Also übergreifend auch mit dem, was Sie gerade meinten, dass halt im Endeffekt man sich aufrafft, um ins Kino zu gehen. Und es muss tatsächlich einen Eventcharakter haben in einer Art und Weise. Und je mehr wir das tatsächlich bespielen können dann vor Ort, also ob das nun tatsächlich Besuche sind von FilmmacherInnen, ob das Gespräche sind im Anschluss, ob dieser Austausch stattfindet, weil das, was ich auch finde, was zu kurz kommt, und ich finde, in Berlin gibt es ein paar Kinos, die geben da sehr schöne Angebote, wie zum Beispiel das Wolf-Kino, die eine Bar mit in der Location haben, wo man sich einfach danach wirklich hinsetzen kann und einfach so ein schönes Umfeld danach noch kreiert. Und es geht nicht nur alleine um den Ton, sondern eben auch um den Ort, um diesen Event-Charakter. Und dann muss man natürlich angemessen zu dem auch gucken, was hat man da für Programm, was ist das für ein Film, wie kann man den tatsächlich auch flankieren mit vielen Dingen. Da geht es natürlich auch um die Concessions, da wird ja ganz viel von den Kinobetreibern und auch die Macher und Verleiher regen sich schon seit Jahren darüber auf, dass es einfach wahnsinnig teuer ist, noch zu der Kinokarte, die man bucht, dann eben die Popcorn und die Nachos und die 2-Liter-Cola, dass es halt tatsächlich auch nicht mehr angemessen sei. Und da bin ich total dabei. Ein kleineres.
Aber davon leben die Multiplexe.
Unbedingt, natürlich. Das ist halt, aber
machen
es man
mehr
muss
Umsatz mit Popcorn unbedingt. Als mit Eintrittskarte.
So ist es. Aber es ist halt im Endeffekt so, wenn das Kino dann leer bleibt, dann haben wir halt auch nichts davon. Ich glaube, wenn man halt wirklich dann einen Anreiz schafft, und ich meine, es gibt ja im Endeffekt auch die Premium-Kinos hier in Berlin, die auch, wo man am Tisch, am Platz bestellen kann und auch einen guten Wein bestellen kann und auch etwas Kleines zu essen. Also ich glaube, es muss sich halt mehr auch individuell an die Zuschauer und Zuschauerinnen richten dann.
Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren extrem deutlich abgezeichnet hat. In diesen letzten 3-4 Jahren hat sich das enorm gesteigert, diese Touren von den FilmemacherInnen, Schauspielerbesuche, besondere kleinere Events, aber das ist und auch das in meinen Gesprächen mit ganz vielen FestivalmacherInnen, dass den Festivals wieder erwarten eigentlich sehr, sehr gut ging, weil da eben wirklich dieses Label dahinter steht, das ist etwas Besonderes, das ist ein Ereignis, dazu gehören dann eben meistens auch solche Filmgespräche und da kommen die Leute. Nur wie kriegen wir es dann tatsächlich in die Welt des normalen Kinoschauens übertragen, wo nur noch das funktioniert, was automatisch ein Event ist, also Avatar, Spider-Man, diese ganz großen Geschichten, wo man sagt, ja okay, da möchte ich jetzt teilhaben, da gehe ich einfach ins große Kino, fertig.
Und dann gibt es ja zwischen diesen, also sagen wir mal, Sie zeigen Filme aus Gegenden, in denen heftig gekämpft wird und darüber wird dann anschließend diskutiert. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen solche Mega-Events, die auch technisch gut aufgemacht sind. Aber es gibt ja viele Filme, die so irgendwie dazwischen sind. Also die sich vielleicht auch nicht immer so ganz entschieden haben, weil sehr viele ja mitreden wollten und dann sind viele Ecken und Kanten abgeschmirgelt worden. Was machen wir mit denen?
Auf Anni würde ich sagen, der wird schwieriger. Man will sie natürlich nicht alle rausschmeißen, weil man kann nicht nur die einen oder die anderen Filme haben. Aber ich denke, es ist tatsächlich eine Frage, welche Filme wollen wir machen, welche Filme will das Publikum sehen und wie schafft man es besser, vielleicht mehr Zeit für die Entwicklung eines Films zu haben. Wie ist es vielleicht einfach auch sinnvoller, mehr Geld für eine bestimmte Produktion auszugeben, statt es auf 10 Produktionen zu verteilen? Also diese Frage finde ich nicht ganz unberechtigt.
Es ist halt so, es gibt zurzeit eigentlich nur entweder die ganz teuren Filme oder dank der digitalen Technik Low-Budget-Filme. Das heißt, es gibt eigentlich viel zu viel Filme. Rausschmeißen ist genau das richtige Wort. Das ist das Problem. Wir sagen ja schon selbst in der Branche, die Filme kannibalisieren sich gegenseitig. Ja, wenn jede Woche in einem Arthouse-Kino 10 verschiedene Filme angeboten werden, wie sollen denn wir, und da bin ich auch Publikum genauso wie Sie, wissen, welchen von denen soll ich mir denn ansehen? Ich kann aber auch nicht meinen Nachbarn oder jemanden sonst fragen, einen Freund, welchen Film soll ich mir denn ansehen? Denn es gibt so viele Filme, die auch von Menschen gesehen werden. Nur man findet nie 2 Menschen, die den gleichen Film gesehen haben. Also man kann sich gar nicht mehr austauschen. Es ist so explodiert, dass diese Art Austausch gar nicht mehr möglich ist im normalen Kino. Und bei der Berlinale, Sie sprechen das schon an, war immer die Frage, sind 400 Filme oder ich weiß nicht, wie viel sind zu viele? Kann denn dann der Austausch stattfinden? Naja, dadurch, dass man so und so viel lange im Bus oder öffentlichen Verkehrsmitteln von einem Kino zum anderen, kann ich mir vorstellen, gibt es bei den Fans schon einen Austausch. Aber auch da ist eben, wir haben eh schon zu viele Filme und jetzt noch so viele Abspielstellen. Wo soll denn die Kommunikation stattfinden?
Diese Frage, ja, wo findet eigentlich die Debatte darüber statt? Am Ende im Netz? Wie ist das, Alexander? So, du überblickst ja auch so ein bisschen die Debatten. Ist denn die Art, wie im Netz über Filme geredet wird, von den Nerds angefangen bis zu denen, hab gestern was gesehen, war blöd, ist das eine andere Form der Kommunikation darüber? Hat das dann irgendwelche Auswirkungen auch wiederum zurück in die Branche?
Es hat auf jeden Fall eine Auswirkung zurück in die Branche. Es hat sich aber auch wirklich extrem etwas verändert. Also die Influencer, nennen wir es mal so, also Social-Media-Geschichten, haben die Medienlandschaft oder die Kommunikationslandschaft und den Umgang mit Filmen komplett verändert. Ich habe allerdings den Eindruck, jetzt da ich da immer etwas ernster normalerweise mit Filmen umgehe, natürlich sage ich dann, es ist vielleicht etwas oberflächlich, aber es ist vielleicht auch schon das Alter. Also grundsätzlich halte ich erstmal jede Kommunikationsform, die sich damit auseinandersetzt, für komplett richtig. Aber es ist natürlich extrem verzettelt, das, was ja eben auch schon angesprochen wurde. Keiner hat das Gleiche gesehen. Jeder stellt irgendetwas vor. Und jeder hofft, dass er damit seine kleine Zielgruppe irgendwie erreicht. Und In der klassischen Medienlandschaft ist natürlich die Auswirkung auch enorm zu spüren. Ich kann keine 20 Filme, die jede Woche starten, besprechen. Es geht einfach nicht. Ich kann es rein körperlich gar nicht bewältigen. Dazu kommen natürlich dann noch die große Konkurrenz anderer Medienformen, also sprich des Streamings. Es wird mehr und mehr auch über aufwendige Serienformate, mehr und mehr über aufwendige Streaming-Produktionen gesprochen. Das heißt, überall knappst irgendwo irgendetwas weg. Und es wird immer weniger und es wird immer verzettelter. Und das Gleiche, was man im Kino hat, findet natürlich im Streaming-Bereich genauso statt. Allein da schon, dass es, weiß ich nicht, 4, 5 große Streaming-Anbieter gibt, dazu noch etliche kleine. Da findet man auch wirklich, selbst bei ähnlichen Interessen, niemanden mehr, der was Ähnliches erlebt hat und ähnliche Erlebnisse beim Gucken hat oder vielleicht überhaupt den gleichen Dienst hat.
Und das ist halt wirklich ein kulturelles Phänomen, was aus der Technologie sich ergeben hat, was übrigens mein Freund Alexander Kluge vor 30 Jahren vorausgesagt hat, als die Fernseher mit den vielen Programmen auftauchten. Es gibt so ein riesiges Angebot, dass niemand mehr sich orientieren kann. Aber die Vielzahl heißt ja noch nicht, dass es eine Vielfalt ist, sondern das ist überall more of the same. Und dann können wir mit unseren Einzelprodukten als Filmemacher eigentlich nur noch punkten, wenn man was ganz Extremes macht. Also so wie auf dem Jahrmarkt, hereinspaziert, sowas haben sie noch nie gesehen. Ja? Und dann kommen eben so Filme dabei raus, wie Everything All the Time All at Once auf der einen Seite, auf der anderen Seite Tar. Also ganz, und das sind auch die Filme, über die heute gesprochen wird, von denen eigentlich keiner ein klassischer Kinofilm ist, jetzt mal nur bei den beiden zu bleiben, die ich jetzt beide schon dreimal gesehen habe und ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll.
Und bei diesen Extremen, mich haben sie dann in diesen 8-stündigen philippinischen Film im Urwald geschickt, vor 6 Jahren oder 7 Jahren bei der Berlinale, weil sie sagten, du kannst sowas gut ab. Diese Extreme spielen natürlich eine Rolle. Aber ich wollte noch mal kurz Johanna Bergel fragen, noch mal wieder, wie diskutiert man das möglicherweise, weniger Filme machen?
Also ich glaube, das ist halt wirklich so, ne? Die mittel- und kleineren Filme, die haben auf jeden Fall verloren. Der meiste Umsatz wird eigentlich mit den quasi Top 10 gemacht. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch so in Vorbereitung auf das nächste Jahr reflektiert man natürlich das Kinojahr aus dem letzten Jahr, weil man natürlich einfach auch in der Entwicklung von Kinostoffen wirklich sehr präzise sein muss, weil eben ja nur wenige es tatsächlich dann auch schaffen. Und wenn man sich da die Top 10 oder die Top 20 anguckt, dann sieht man, dass die Entscheidung für Projekte auch sehr vorsichtig war die letzten Jahre. Es ist viel Family Entertainment dabei, also die Schule der magischen Tiere ist auf Platz 1 mit Abstand, die meisten Zuschauerzahlen mit 2,6 Millionen. Dann Platz Nummer 2 ist Wunderschön. Tatsächlich muss man da sagen, das ist ein Originalstoff von Caroline Herfurth, der tatsächlich einen Zeitgeist getroffen hat, der eine emotionale Relevanz, der ein Thema nach vorne gestellt hat, wo das Publikum sich angesprochen gefühlt hat, über alle Generationen hinweg. Ein schönes Beispiel auch, und mich ermutigt das total, auch aus weiblicher Perspektive mehr Geschichten zu erzählen. Also wenn man sich da anguckt, die Verteilung von Männern und Frauen, 75% waren Frauen, die Zuschauerinnen waren, die tatsächlich dann so einen großen Erfolg mit 1,5 Millionen machen.
Darf ich nochmal fragen, ja, 75% Zuschauerinnen Rinnen? Oder Filmemacherinnen?
Nee, Rinnen, Zuschauerinnen, das wäre ja, toll.
Das wollte
ja.
Ich nur hören.
Ja, ja, das wäre toll. Habe ich Filmemacherinnen gesagt?
Nein.
Schade, das wäre super. Genau, und dann kommt natürlich sowas wie ein Überraschungserfolg, der irgendwie auch total mich wieder auch also total ans Kino glauben lässt, sowas wie Rheingold. Also, und ich bin dann extra da reingelaufen, weil lustigerweise hat meine Tochter mich auf diesen Film aufmerksam gemacht. Ich selber habe natürlich gedacht, okay, ist ein neuer Film von Fatih, ich habe total Lust, den zu sehen, aber am Ende war der Film eben dadurch, dass es halt über Instagram schon viral gegangen war, über Social Media, war dieser Film schon total präsent in der Zielgruppe. Und dieser Film hat jetzt über 1 Million Zuschauer gemacht, wo man wirklich einfach, also wirklich auch zur so Innenschau-Branche, wo, glaube ich, keiner mit gerechnet hat, auch auf eine Art und Weise, wo wir uns dann alle halt auch mal fragen müssen, also wie genau kennen wir eigentlich unsere ZuschauerInnenschaft? Das, was wir jetzt gerade haben, also es ist ja wirklich wie so eine kleine Depression im Kino, ne? Niemand weiß, wo es hingeht, und klar, wir machen natürlich die großen Verleiher und die großen Produktionsfirmen versuchen jetzt diesen sicheren Hafen zu bespielen, und da ist man sich natürlich total im Gehege jetzt, um mal die Frage zu beantworten, die Sie mir gestellt haben. Es ist ein gutes Miteinander, und wir wissen, dass wir eine ganz große Verantwortung auch dem deutschen Kino gegenüber haben, weil wir haben keinen guten Ruf. Leider. Und das ist tatsächlich so, die deutschen Filme haben keinen guten Ruf. Und es ist, weil wir ja auch gerade darüber geredet haben, die Kommentare im Internet. Ich habe ja sehr viele deutsche Produktionen für Sony betreut, und da war immer, stand drunter als Hauptkommentar, ach, sieht ja ganz gut aus für einen deutschen Film.
Das Kino hat Zukunft, aber welche, fragen wir im Forum hier aus der Galerie Subjekt Objekt in Berlin-Schöneberg. Und Sie fragen sich jetzt, warum sind wir mit der Aufzeichnung gerade an diesen Ort gegangen? Diese Kunstgalerie ist mit der Berlinale verbunden. Seit 2016 werden nämlich unmittelbar im Anschluss an die Filmfestspiele Fotoarbeiten gezeigt, die dort entstanden sind von Studierenden der Hochschule der populären Künste. Die heißen neuerdings Berlin School of Popular Arts. Die Leitung der Berlinale wird am 26. Februar um 15 Uhr bei der Eröffnung dabei sein. Dann sind die Fotos nämlich zu sehen bis zum 7. März. Der deutsche Film hat keinen guten Ruf, habe ich eben gerade gehört, und daran müssen wir arbeiten. Ist der Ruf schlechter als das, was wir sehen? Wir haben gerade 9 Oscar-Nominierungen für einen mit sehr viel deutschem Geld gemachten Film im Westen, nichts Neues. Ist das die große Ausnahme, Alexander Soyer?
Na, erstmal kommt das Geld ja aus dem Streaming-Sektor. Da gibt es viel, viel mehr Geld als sonst wo. Aber also tatsächlich haben die deutschen Filme und Serien ja mittlerweile, die in dem Bereich zumindest entstanden sind, durchaus einen guten Ruf. Also das hat mich jetzt auch überrascht, wie stark das war. Und natürlich hat er einen Kinofilm gemacht, Edward Berger, mit Im Westen nichts Neues.
Da muss man läuft aber nicht im Kino.
Ja, doch, er lief
schon im Kino.
Lief ja, kurz. Ja, für 3 aber Tage.
Eben, er hatte einen Eventstart.
Wie lange weltweit überhaupt nicht.
Wie lange lief er denn?
Also erstmal Im Westen nichts Neues war das erste Mal, als Netflix, glaube ich, 4 Wochen Kinofenster eingeräumt hat.
In Deutschland.
Die Kinobetreiber sind ja sowieso jetzt mittlerweile auch schon gnädiger als noch vor ein paar Jahren, auch weil sie mussten. Es blieb ihnen nichts anderes mehr übrig. Und diese gesamte Preissaison, also der Herbst bis ins Frühjahr, das reservieren sich sowieso die Streamer eben für diese Kinofenster, um dann eben auch aufgestellt zu sein für die Preissaison, Oscars, Golden Globes, und da abzuräumen. Und das sind halt auch immer Prestigeobjekte, die sie dann rausbringen und in die Kinos bringen. Und jede Woche gab es einen Netflix-Film im Kino, der dann übrigens auch wieder einen Raum wegnimmt für klassische Kinoproduktionen, die nur fürs Kino produziert sind. Also das ist durchaus auch da eine Kannibalisierung, weil sei es nur, es sind so hochkarätige, so tolle Geschichten, ob es nun nur Baumbeck ist, der einen Film rausbringt, dann sage ich, naja, darüber muss ich sprechen. Oder wenn es Inarritu ist, dann muss ich über diesen Film sprechen. Oder wenn es Roma ist. Oder wenn es Scorsese ist, dann sage ich, ja, mag ich zurückhaltend sein, ist vielleicht nur 4 Wochen im Kino, aber er ist jetzt im Kino, man kann ihn sich im Kino angucken. Und Scorsese ist so ein großer Name, dass ich nicht sagen kann, ja, dafür bespreche ich irgendwie lieber ein kleines Fernsehspiel. So, also auch da nehmen die realistisch tatsächlich Platz weg. Und ich denke mal, das findet natürlich auch auf den Festivals durchaus auch statt. Diese Diskussion wird ja da auch immer wieder geführt. Ist das Kino? Ist es kein Kino? Also es ist auf jeden Fall alles eine sehr schwierige Geschichte. Aber im Grunde weiß auch keiner, wo es wirklich hingeht. Wir fragen uns das ja immer wieder, was ist die Zukunft des Kinos? Ich habe nicht das Gefühl, dass die Kinomacher oder die Streamer genau wissen, wo es in 10 Jahren sein wird.
Wie diskutiert man das in der Berlinale?
Für uns ist tatsächlich wichtig, dass die Filme auch auf der Leinwand zu sehen sind. Also wir würden es jetzt überhaupt nicht gut finden, wenn Filme nur im Internet zu sehen wären. Also das ist ganz wichtig. wie Volker sagt, wir möchten auch eine ordentliche Auswertung haben. Gleichzeitig, was Alexander sagt, es sind Filme da, die von Streamern produziert werden und finanziert werden, die aber auch nochmal ein Publikum anziehen im Kino. Ich würde da jetzt nicht per se von Kannibalisieren reden, weil es geht darum, dass Filme da sind, die gesehen werden. Und wenn 10 Filme da sind, wo niemand richtig dafür ins Kino geht, ist der Kannibalisierungseffekt nicht, weil so viele Filme im Kino sind, sondern auch, weil sie weil zu wenige kommen. Also das wäre auf jeden Fall meine Perspektive.
Aber das ist nochmal die andere Frage, die vorhin auch so ein bisschen aufkam bei den Überraschungserfolgen. Wie misst man Erfolg? Auch bei einem Festival, da gibt es Preise und dann wird hinterher gefragt, ja, wie viele Leute haben sich diese Filme eigentlich außerhalb des Festivals angeschaut? Woran können wir das eigentlich festmachen, wenn ein Film eine Zielgruppe sehr gut erreicht oder Menschen, die sich intensiv damit auseinandersetzen, also genauer hingucken, dann hat er ja einen stärkeren Effekt, als wenn ein Film nur so mal nebenbei geguckt wird. Also woran messen Sie zum Beispiel, dass die Sachen, die Sie auch präsentiert haben, dann quasi Erfolg haben?
Wir sehen uns in dem Zusammenhang schon als Teil der Filmbranche. Also wir möchten jetzt nicht, dass die Filme, die wir zeigen, nur bei uns gesehen werden und bei uns auf Resonanz stoßen. Die Filme sollten auch weiterhin in den Kinos auf Resonanz stoßen, aber Sie haben es eigentlich genau gesagt, manche Filme sind kleiner, aber liefern sehr viel Stoff zum Nachdenken, zum drüber reden und sind dann genauso wichtig wie ein Film, der vielleicht 500.000 Zuschauer erreicht. Also da gibt es jetzt nicht ein Kriterium, was sagt, damit messen wir bei der Berlinale den Erfolg. Aber wir möchten schon auch, dass die Filme später im Kino gesehen werden und den Kinos auch dabei helfen, Publikum zu gewinnen.
Volker Schlündorff, wo haben Sie bei Ihren Filmen sozusagen den Erfolg gemessen?
Ganz einfach an der Kasse. Das kann man zählen. Es gab jedenfalls Zeiten, wo man das noch vergleichen konnte. Heute, wenn ein Film auf Netflix oder Amazon oder anderswo läuft, weiß man nicht, wie viele Zuschauer es gibt. Das ist das bestgehütetste Geheimnis. Deshalb kann man gar nicht sagen, was ist wirklich ein Erfolg oder was wird nur gehypt und was wird nur verkauft. Wenn ich jetzt aber hier auf fast 60 Jahre zurückblicke, dann gibt es außer der Kasse noch was anderes. Anderes, nämlich die Haltbarkeit. Also es gibt einfach Filme, man weiß nicht warum, die einen überleben und die anderen sind vergessen. Das ist ein bisschen inzwischen so wie in der Literatur, da kauft man ja auch nicht mehr in der Buchhandlung nur die Neuerscheinungen, sondern man greift manchmal nach einem Buch, was vor 10, 20, 30 Jahren gedruckt worden ist. Und das ist auf einmal mit Film möglich. Das ist eben eine vollkommen, auch da wieder eine veränderte Sache und das vergrößert nochmal, verhundertfacht nochmal das Angebot an Filmen. Als ich den jungen Thales gedreht habe, da wussten wir, der Film kommt dann im Frühjahr ins Kino und wenn er gut läuft, wird er ungefähr 12 Monate lang ausgewertet, bis er im letzten Provinzkino angelaufen ist. Dann ist der Film vergessen für die nächsten 20, 25 Jahre und läuft dann vielleicht nochmal in München im Filmmuseum. Ja? Und das ist dann der Ritterschlag. Ja? Ja, dann kam auf einmal VHS, dann kam auf einmal, dass das Fernsehen Spielfilme zeigt. Ja, das war ja ganz was Neues, das war ja überhaupt nicht vorgesehen. Ja. Und dann kam DVD und so weiter und so weiter. Und heute ist alle Filme, die je gefilmt worden sind, sind verfügbar. Mit ein paar Tastendrücken. Gestern Abend habe ich mich gelangweilt, habe gehört, ja, aber die Sarah Polley, der Film soll so toll sein. Ach, ich habe ja ihren Film Stories We Tell gar nicht gesehen. Nach 5 Minuten hatte ich den vor mir auf einer Riesenleinwand, ja, zu Hause. Übrigens ein toller Film. Und das hat natürlich alles verändert. Und da haben wir uns schon lange vor Corona und auch vor dem Streaming gesagt, unter Filmemachern, wenn ich mit Wim rede oder mit Werner Herzog, wir reden natürlich die Veteranen untereinander, wo ist denn eigentlich die Zukunft des Kinos? Und da waren wir uns immer einig, die Festivals. Und zwar nicht jetzt unbedingt nur die Berlinale, Cannes und so weiter. Inzwischen hat ja jede Stadt, eine Kleinstadt wie Hof in Franken, das Vierseen-Festival in Bayern am Ammersee. Es gibt an der Ostsee, Nordsee, ich weiß nicht, natürlich in Frankreich, in jedem kleineren Provinzort gibt es ein kleines Festival. Und da gehen die Leute hin. Und da leben unsere Filme heute. Schade für die Produzenten, dafür gibt es leider kein Geld. Also da werden keine Karten verkauft, da werden schon Karten verkauft. Die Festivals finanzieren sich mit den Filmen. Aber an den Produzenten und an uns als Macher kommt nichts zurück. Und dann, wir werden immer ins Kino gehen, weil wir brauchen das Gemeinschaftserlebnis. Kein Mensch will das ganze Jahr zu Hause sitzen.
Manchmal kann man auch zu Podiumsdiskussionen gehen, wenn man nicht zu Hause bleiben will, dann muss man... Dann sieht man nur Talking Heads hier vorne. Johanna Bergel, gibt es eigentlich schon genügend gut erzählte Geschichten und wir müssen gegen diesen Berg ankämpfen, anproduzieren?
Also ich finde, es gibt eigentlich nie genug Geschichten, weil im Endeffekt, man kann auch dieselbe Geschichte nochmal neu erzählen und nochmal neu interpretieren. Natürlich kann man Klassiker immer wieder angucken und manche Klassiker sind sicherlich auch emotional belegt, weil man die mit einer bestimmten Zeit verbindet. Zum Beispiel bei mir war es Titanic, da war ich mit meinem besten Freund im Kino und den ich heimlich verliebt war und habe natürlich mich an seine Schulter geweint. Also es gibt auf jeden Fall, Kino ist nicht nur ein Ort, wo man sehr emotional ist, sondern auch halt ein Erinnerungsort. Ich glaube halt einfach, das, was wir jetzt auch ganz oft besprochen haben, ist halt im Endeffekt dieses, wie kriegt man die Aufmerksamkeit für sein Projekt? Und ich glaube, das ist halt einfach so in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade unterwegs sind, eben, wir haben den Konkurrenz mit Streamern, aber auch mit allem anderen. Ja, alles, was halt auf uns einbrettert und ob das jetzt nun die Nachrichten sind oder ob das jetzt persönliche Dinge sind oder Instagram-Feed oder was auch immer, wirklich diese Aufmerksamkeit für das Projekt, für den Film, für den Kinofilm zu bekommen, dann die Leute wirklich zu motivieren, ins Kino zu gehen. Das heißt, müssen sie eine Hose anziehen. Es fällt manchen Leuten nach Corona auch nicht so leicht. Es gibt eine Art von Barriere und dann muss das Produkt, was im Kino läuft, aber auch noch überzeugend sein. Es muss tatsächlich auch die Qualität haben und es muss mich emotional berühren und ich muss quasi, dass ich da so viel Geld in die Hand genommen habe, muss dem gegenüberstehen, was dann dieses Erlebnis Kino mit mir tatsächlich gemacht hat.
Da gibt es ja auch auf der Berlinale viele Workshops, viele Möglichkeiten, auch mit jungen Filmemacherinnen und Filmemachern sich auszutauschen. Und dann gibt es aber auch bei den, ich sag mal, Themen, die vielleicht den Menschen auf den Nägeln brennen, auch da eine Konkurrenz. Iran, also Jaffa Panahi in Erinnerung zu rufen, ist inzwischen relativ leicht, weil ein bestimmtes Publikum hat die Filme auch gesehen, die auch ausgezeichnet wurden. Die ganzen queer-feministischen Kontexte sind über Jahre hinweg einer Öffentlichkeit nahegebracht worden. Aber ich habe zum Beispiel einen Film gesehen, einen wunderbaren Film vor einigen Jahren, der erste Film, der in einer bestimmten indischen Sprache gemacht wurde. Und für den war es ungeheuer wichtig, auf der Berlinale zu erscheinen, um sozusagen die Sichtbarkeit dieser Kultur, dieser Sprache zu machen. Wie machen Sie uns eigentlich Lust darauf, eben jetzt diese ganzen Pfade auch noch in den 11 Tagen der Berlinale zu beschreiten?
Erstmal, indem man sich viel Gedanken macht, wie man diesen Film beschreibt und gut beschreibt und wie die Kuratoren, die das oft machen, natürlich versuchen, mit einer sehr emotionalen oder eine packende Beschreibung den Film interessant zu machen. Und dann ist Berlin, was ich schon sagte, eine Großstadt mit sehr viel unterschiedlichen Menschen, die man auch direkt ansprechen kann. Und da sind die Social Media, glaube ich, dann doch eine Hilfe, weil man so leichter an bestimmte Gruppen herantreten kann, die sich für so ein Thema interessieren könnten. Und da hat Berlin wirklich, haben wir eine Chance, weil wir so viele unterschiedlichen Gruppen unterwegs sind.
Jetzt ist hier so ein kleiner weißer Elefant im Raum. Wir reden ganz wenig über die Frage, wo könnte eigentlich das Geld herkommen, um all die vielen Dinge, über die wir gesprochen haben, umzusetzen. Seit Jahren wird gesagt, wir müssen da beim Filmförderungsgesetz des Bundes nachschärfen, können immer weniger Filmemacherinnen und Filmemacher tatsächlich vom Filmemachen leben. Nun steht wieder im Raum, dass wir während der Berlinale neue Eckpunkte oder vielleicht ein Gesamtpaket erfahren von der Staatsministerin für Kultur und Medien, denn das Filmförderungsgesetz soll eigentlich alle 5 Jahre novelliert werden und es ist wegen Corona schon ein bisschen verschoben worden. Haben Sie eine Idee, was sich ändern sollte, damit mehr der kreativen Menschen auch tatsächlich davon leben können?
Ich habe mein Leben lang von Filmförderung gelebt, also 60 Jahre in der Filmindustrie. Deshalb antworte ich ganz gerne. Es hat noch nie so viel Geld für Filmmachen gegeben, für Filmproduktionen an allen möglichen Förderungen. Also würde ich sagen, wenn da reformiert wird, gut und gerne. Das kann aber nur die Art der Verteilung betreffen, nicht eigentlich die Gesamtsumme. Die Gesamtsumme ist ähnlich wie bei Theatern und Opern, so dass man sich beinahe dafür schämen muss, dass so viel Geld für so wenig Resultat ausgegeben wird. Aber da bin ich ja selbst mitverantwortlich, also come non detto.
Sie wollen mir jetzt nicht sagen, dass Sie das Geld mit vollen Händen zum Fenster raufkommen.
Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist so. Nein, auch wenn es eine gute Subvention gibt, heißt das immer noch, dass wir hoffnungslos unterfinanziert sind, wenn wir einen Film drehen. Und das beruht alles auf Selbstausbeutung. Aber auf der anderen Seite gibt es ja den Beweis, dass unendlich viel Geld für audiovisuelle Produktionen da ist. Eben diese Streaming-Dienste, die sind überall aus dem Boden geschossen und da werden aber Milliarden weltweit auf einmal mobilisiert. Und dieses Geld ist eben nicht nur über 5 große Hollywood-Gesellschaften erreichbar, sondern weltweit auf dem Globus können begabte junge Leute plötzlich über einen Streaming-Film in den Markt kommen. Daneben sieht jede Filmförderung wie ein Waisenknabe aus.
Ich finde es spannend, das ist mir letztes Jahr auch erst aufgefallen, das ist natürlich schon vorher aufgefallen, aber wie viele wirklich renommierte Filmemacher in Streaming abwandern. Und die eine Frage, also Scorsese ist eben eines der berühmten Beispiele und da fand ich es auch relativ deutlich, er hätte diesen Film nicht finanzieren können im normalen Kino. In den Einzelfällen ist es dann also schön, dass diese Filme entstehen. Roma, wunderschön. Bei Irishman von Scorsese habe ich gedacht, naja, wenn er dann doch finanziert worden wäre fürs Kino, wäre er wahrscheinlich auch ein bisschen besser geworden. Vor allen Dingen etwas kürzer. Und gleichzeitig wandern natürlich viele dieser großen, großen Kinomacher wirklich eben auch ab in diesen Bereich, wo bestimmte Hindernisse nicht mehr so eine große Rolle spielen und der Künstler und die Kunst ist immer eine Auseinandersetzung auch mit Hindernissen. Nicht, dass ich das unbedingt immer den Künstlern gönne, aber ich glaube, es gehört ganz oft dazu. Es gehören eben auch diese Geschichten von Filmemachern, die 5 Jahre erstmal gekämpft haben, die 20 Jahre gekämpft haben. All diese großen Geschichten, die dazugehören, machen auch was mit dem Endergebnis.
Und das ist ein Anpassungsphänomen. Es erinnert mich an die Zeit, als Filme finanziert wurden, sehr leicht, wie man sagt, mit dem Geld der Zahnärzte. Ja, das berühmte Stupid German Money, wo man sehr, sehr viel Geld bekam, in Filme zu investieren, unter der Bedingung so ungefähr, dass die kein Erfolg werden, weil sonst kann man das nicht alles abschreiben. die Bedingung gab es natürlich nicht. Das hat eine Zeit lang funktioniert und dann hat sich plötzlich herausgestellt, wenn das Geld zu leicht zu kriegen ist, dann wird der Film nicht gut. Der Film braucht Widerstand in der Finanzierung, um sich durchzusetzen, um wirklich, dass man nochmal hinschaut und nochmal hinschaut, lohnt sich das wirklich? Ist das ein Thema? Interessiert das überhaupt jemand? Ist der Regisseur nicht längst ausgebrannt? Dann, nur wenn das Geld schwer zu beschaffen ist, ist auch eine größere Chance, dass man einen Film macht, der sein Publikum findet. Also der Widerstand, das ist wie zwischen, ob man im Ton arbeitet oder in Marmor.
Jana Berger.
Ich wollte nur ganz kurz noch darauf eingehen, auf das Abwandern der Kreativen zum Streamer. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, es ist eine große Spielwiese. Es ist halt im Endeffekt etwas dazugekommen. Also eigentlich haben wir etwas gewonnen. Und ehrlicherweise, auch ich streame viel und gerne. Ich schaue tatsächlich überhaupt kein Fernsehen mehr. Also lineares Fernsehen findet bei mir überhaupt nicht mehr statt.
Es gibt ja Mediathek.
Erstellen Sie sich vor, 7 Milliarden wären da zu sparen pro Jahr.
Wir können im Endeffekt auch nicht an Dingen festhalten und es ist schön, dass sich Dinge entwickeln, dass es organisch ist, dass es jetzt halt einen Player dazu gibt in den Streamern, dass es für die Kreativen auch die Möglichkeit gibt, sich da auch auszuprobieren. Viele kommen dann doch wieder zurück und möchten gerne Kino machen. Das ist schon auch eine besondere Art der Zusammenarbeit und der Art von Auftraggeber, was tatsächlich auch immer wieder diskutiert wird, ist natürlich die Rechte-Situation. Also inwieweit kann man tatsächlich verdienen und inwieweit ist man Rechteinhaber oder gibt man nicht für immer und ewig alle Rechte ab? Das hat man natürlich im Kino so nicht. Und ich glaube, das ist halt schon auch eine Art von Freiheit und im Endeffekt das, was Volker Schönhoff auch gerade beschrieben hat, einfach diesen Film, an diesem Film einfach das, sein Leben lang eigentlich nicht nur Freude zu haben, sondern vielleicht auch ab und zu noch ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist ja im Endeffekt auch der Sinn der Sache.
Fürs Publikum, das nicht in der Filmfinanzierung steckt. Wenn man einen Film mit anderem Geld als den Streamern finanziert, dann ist man als Produzent der Inhaber des Negativs. Und wenn der Film in 30, 40, 50 Jahren nochmal wiederholt wird, bekommt man jedes Mal nochmal Geld.
Genau, so
wogegen
ist es.
Bei Netflix, Amazon oder sonst wo, da geben sie ein für alle Mal alles weg. Sie haben zwar ihre HUs und ihr gutes Produzentenhonorar, aber das war's dann auch.
Ich muss dazu sagen, ich bin großer Freund von Streamern grundsätzlich gewesen und ich fand sie am Anfang auch extrem aufregend und fand das, was da entstanden ist, oft sehr, sehr mutig, was da an Geld rausgegangen ist. Ich habe eben nur dann jetzt doch in den letzten Jahren etwas mehr zunehmend Beliebigkeit gesehen, abgesehen natürlich von diesen Prestige-Objekten, über die wir ja jetzt eben auch schon mal gesprochen haben. Und ich glaube, da ist eben auch wirklich immer dieser große Unterschied zu sehen, reden wir über Kunst oder reden wir über Unterhaltung? Reden wir über, wie können wir es messen? Die Streamer messen mit Algorithmen. Die wissen teilweise ganz genau, wann du aufstehst, wann du weggehst, wann du ausschaltest. Das ist halt die Zukunft.
Aber obwohl sie das alles wissen, können sie nicht
trotzdem
Erfolg produzieren.
Das funktioniert trotzdem nicht.
Man weiß es immer nur nachher. Man weiß nicht vorher, nicht mal genau, wer ist die Zielgruppe, wie werden sie reagieren. Auch die Streamer werden immer wieder überrascht. Diese ganzen statistischen Erhebungen sind vielleicht im Grunde nicht viel mehr wert als die Intuition, die ein Künstler hat, der den Druck hat, diese Geschichte erschüttert mich derartig, die muss ich erzählen. Und ich glaube dran, wenn mich das erschüttert, wird es auch noch viele andere Menschen geben, die das auch erschüttert. Und das halt, kann halt kein Algorithmus erfassen.
Zum Glück nicht.
Mariette Rissenbeek, wir sind unmittelbar vor dem Start der diesjährigen Berlinale. Es könnte nach Corona die erste normale sein, die Sie und Herr Chatrian zusammen verantworten. Was macht Sie gerade nervös? Worauf freuen Sie sich bei dieser ersten normalen Berlinale?
Also es hat in den letzten Wochen immer wieder Nachrichten gegeben, die mich nervös gemacht haben. Ob das jetzt war, dass dann ein Streik droht bei manchen Kinos auf einmal und dann man natürlich denkt, oh Gott, dann ist das Publikum da und wir können den Film nicht zeigen, weil gestreikt wird. Also in dem Sinn nervös, dass ich schlaflose Nächte habe, bin ich nicht. Aber es gibt immer wieder Nachrichten, wo man denkt, auch das noch oder auch jenes noch. Hier die ÖPNV in Berlin, darüber will ich jetzt ganz schweigen, weil der Potsdamer Platz so ungefähr nicht erreichbar ist. Wo ich auf mich wirklich freue, ist so wirklich dieses Gefühl, dass was brummt, dass irgendwie Leute sich mit mir auf Filmefrau freuen, auf Filmemacher freuen, Filmemacherinnen freuen. Also es ist schon ein anderes Gefühl, eine andere Atmosphäre am Potsdamer Platz oder auch im Verti Music Hall oder im Zoopalast oder im Delphi-Palast. Das spürt man, wenn man unterwegs ist. Und das bin ich dann natürlich.
Johanna Bergel ist Director Development bei Wiedemann und Bergfilm. Wie sieht denn Ihr Zeitplan aus während der Berlinale?
Sehr voll tatsächlich. Viele Filmveranstaltungen. Es gibt eine Premiere von meiner Freundin und Kollegin Sonja Heiß. Der läuft Generation Plus, 14 Plus ist der Eröffnungsfilm, da freue ich mich schon sehr drauf. Großes Highlight ist tatsächlich immer der Medienboard-Empfang, der am Samstag stattfindet. Da ist tatsächlich die ganze Branche unterwegs und ist natürlich auch unser Haus- und Hofförderer hier in Berlin. Und ansonsten ist es einfach toll, dass die ganze Branche hier zusammenkommt und es gibt Agenturempfänge, wo man sich trifft, wo man über Projekte redet, wo man einfach relativ unkompliziert die nächsten Sachen plant und ausheckt. Das ist eigentlich ist eine schöne Zeit, eine intensive Zeit. Aber viele Filme werde ich wahrscheinlich nicht gucken.
Alexander Soyer wird das so ähnlich gehen, weil er nämlich ständig irgendwelchen Stars hinterherlaufen muss, um sie zu interviewen. Seit Jahrzehnten berichterstattend auf der Berlinale unterwegs. Was könnte dich noch überraschen?
Am schönsten finde ich immer unangenehme Interviews. Das ist tatsächlich heimliche Leidenschaft von
also
dir.
Also unangenehm für wen? Für den Befragten?
Nee, wenn der Befragte unangenehm ist. Wenn der extrem schlecht gelaunt ist oder so. Das finde ich eigentlich immer am schönsten, weil es dann immer noch was Besonderes ist.
Nein, da hätte ich sie früher bedienen können.
Ja, nein, wir haben auch schon ein paar Mal miteinander gesprochen. Das geht dann aber schon ein bisschen...
Ja, ich meine ja.
Noch länger.
Als der junge Törleß ins Kino kam, 1966.
1965.
Aber sowas bleibt dann in Erinnerung.
Ja, ja.
Das finde ich immer großartig.
Zum Schluss, Volker Schlöndorff, welche Filme, die Sie nicht selber drehen müssen, würden Sie gerne in nächster Zeit sehen?
Wenn ich sie nicht selbst drehen muss,
ja.
Da kann ich gar nicht dran denken. Ich denke nur an die Filme, die ich selbst drehen möchte.
Und das sind noch eine ganze Menge.
So absehbare Zeit könnte ich mich auch noch beschäftigen, ja. Aber es drängt nicht mehr so. Es muss dann wirklich alles stimmen, sonst nur um noch einen Film zu machen. Dafür ist das Gewerbe zu schwierig geworden. Es gibt so viele junge, talentierte Leute. Wenn ich die Filme sehe, frage ich mich immer, wie haben die das gemacht? Das könnte ich gar nicht. Ja. Bleib zu Hause.
Das war das Forum Das Kino hat Zukunft, aber welche aus der Galerie Subjekt Objekt in der Grunewaldstraße 79 in Berlin-Schöneberg. Die Fotoausstellung On Screen zur Berlinale wird am Publikumstag, dem 26. Februar eröffnet, ist dann bis zum 7. März zu sehen. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio. Das Forum.